Neue Oper Wien.
Willkommen bei Klangreisen, dem Podcast der Neuen Oper Wien. Der Sommer verabschiedet sich langsam, die Temperaturen sinken, die Tage fühlen sich nicht mehr so an, als hätte jemand die Scheinwerfer auf der Opernbühne auf Dauerbetrieb gestellt. Während andere also die letzten Sonnenstrahlen zählen, zählen wir bereits die Probentage bis zur nächsten Premiere. Bei uns haben nämlich die Proben zu Oskar Strasnois A Cappella-Operette Geschichte begonnen. Die Premiere findet am 16. September im Vortragssaal des MAX statt. Und wie zu allen unseren Produktionen wollen wir Sie auch diesmal umfassend informieren. Weil wir aber wissen, dass Sie nicht nur Hintergrundinformationen zur Entstehung und zum Konzept eines Werkes interessieren, sondern auch die Menschen, die auf der Bühne stehen, habe ich mir für diese Folge den gesamten Sängercast eingeladen. Das bedeutet, ich sitze hier auf unserer Probebühne, deshalb klingt es vielleicht ein bisschen hallig, gemeinsam mit Ekaterina Prozenko-Paulson, Sopran, Johannes Wieners, Countertenor, Valentina Blastina, Tenor, Felix Häuser Bariton und Harald Hieronymus Hein Bassbariton. Und ja, wenn Sie jemanden vermissen, unsere Mezzosopranistin Ellen Rose Kelly ist leider krank und kann heute an unserem Gespräch nicht teilnehmen. Auf diesem Wege wünschen wir ihr gute Besserung. Schön, dass ihr alle nach einem intensiven Probentag die Zeit gefunden habt, mit mir über eure Arbeit, über Geschichte und über die besondere Herausforderung einer A Cappella-Operette zu sprechen. Bevor wir über das Stück reden, würde ich euch bitten, euch kurz selbst vorzustellen, wer ihr seid, welche Rolle oder, wenn ich das schon vorwegnehmen darf, welche Rollen ihr singt in Geschichte und vielleicht in einem Satz, was macht euch an dieser Produktion besonders neugierig? Vielleicht fangen wir an mit dir, Ekaterina, du bist die einzige Sängerin
sehr,
heute
sehr gerne.
Am Tisch.
Hallo, mein Name ist Ekaterina Prozenko-Paulson und ich darf die Rolle der Mutter und die Rolle der Kaiserin spielen, singen. Ja, was mir am besten Spaß macht.
Ja, was dich neugierig, was du Lust hast bei Geschichte.
Ich singe zum ersten Mal eine A Cappella Operetta, Oper, also einfach zum ersten Mal in meinem Leben A Cappella Stück.
Okay, fein, wir sind neugierig.
Yay.
Bitte, Johannes.
Ich bin Johannes Wieners und ich übernehme die Rolle des Witold, der zwischendurch auch als geheimer Botschafter von Nikolaus II. Agiert. Dieses Stück ist eine besondere Herausforderung wegen des A Cappella, du hast es schon angesprochen. Und das ist aber was eine ganz krasse Art von Freiheit gibt, vor allem in meiner Rolle, weil ich sehr viel ganz alleine ohne Begleitung singen darf. Das ist eine Situation, die ich sonst selten so habe.
Danke, Felix.
Hallo, ich bin Felix Häuser. Ich singe die Rollen des Janusz, des älteren Bruders von Witold, sowie Pless, einen aus dem Kaiserreich stammenden Politiker. Und was mich sehr freut, ist, dass ich endlich wieder mit vielen StudienkollegInnen zusammen auf der Bühne stehen kann und wir gemeinsam dieses Stück machen. Das macht die Proben für uns sehr spaßig, für alle anderen vielleicht ein bisschen anstrengend.
Hallo an alle, ich bin Valentino Blasina, bin Tenor und zuerst bin ich der Bruder von Witold und danach werde ich noch die Rolle des Eulenburgs spielen. Es ist nicht das erste Mal, dass ich eine A Cappella-Stück singe. Ich komme ja eher aus Kroatien, bei uns hier ist ja A Cappella-Gesang irgendwie übrig. Aber es macht wahnsinnig viel Spaß, mit so einem jungen Cast gemeinsam zu arbeiten, Sachen empfinden und es ist einfach toll.
Ja, ich bin Ich bin, wie ich bin. Ich bin der, der das Mikrofon etwas weiter weghalten soll. Ja, ich bin Harald Hieronymus Hein und ich habe die große Freude, den Vater, den Zar Nikolaus II. Und Kaiser Wilhelm II. Zu verkörpern. Und besonders freue ich mich auf diese Produktion, da ich zum ersten Mal auch erlebe, eine Oper in einem Museum spielen zu dürfen. Und ich freue mich sehr, in einem ungewöhnlichen Raum Musiktheater machen zu können.
Das ist ein gutes Stichwort, ungewöhnlicher Raum. Das notieren wir uns vielleicht nochmal für später, aber ihr habt es ja schon angeschnitten, A Cappella-Operette. Fokussieren wir uns vielleicht erst auf A Cappella. Das bedeutet keine Geigen, keine Bläser, keine Pauken, kein Orchestergraben. Alles, was auf der Bühne zu hören ist, entsteht aus euch und durch euch, jede Note, Einsatz, harmonische Verschiebung muss von euch gemeinsam getragen werden. Wobei, Johannes, du hast vorhin erwähnt, dass du, dich könnte man ja so ein bisschen, darüber sprechen wir vielleicht nachher noch, als Hauptrolle sehen. Aber alles entsteht aus euch. Es gibt keine Begleitung in dem Sinne. Das ist eine sehr unmittelbare Form des Musiktheaters, wie ich finde, sehr außergewöhnlich. Mir fallen persönlich nicht viele Stücke ein, die so funktionieren. Wirkt sich das auf eure Probenarbeit aus oder wenn ihr ans Lernen denkt, lernt man ein A cappella-Stück anders, als wenn man weiß, da gibt es ein Sicherheitsnetz, wenn ich das jetzt mal unter Anführungsstrichen sagen darf. Wie geht ihr damit um? Ist das eine besondere Herausforderung für euch?
Also ich würde schon sagen, in diesem Fall, was super passt, ist das Repetitio Mater Studiorum, weil je mehr wir das einfach wiederholen, desto schneller und leichter wird das auswendig, sowie auch richtig. Und das ist eigentlich das Einzige, was zu diesem Stück, also was von der technischen Seite man sagen könnte. Einfach wiederholen, 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 und das macht ja auch noch mehr Spaß halt, weil wir dann, wenn wir szenisch so viel mal wiederholen, können wir auch die Kleinigkeiten mehr rausbringen, und das macht noch mehr Spaß.
Woher nehmt ihr denn einen Ton zum Beispiel?
Ja, da hilft es natürlich, dass es nicht ganz a cappella ist. Es gibt immer mal wieder schon hineinkomponierte Audio-Tracks, das ist dann vielleicht nur eine Explosion oder ein krähender Hahn. Von denen kann man sich dann aber so Töne abnehmen. Das hilft auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Johannes, wo nimmst du deine Töne her?
Manchmal nimmt man sie ja auch von den Kollegen.
Ja.
Das ist das etwas, was dann den Ganzen sozusagen, weil du gesagt hast, ist es auf eine Weise anders. Es ist insofern schon anspruchsvoller, denn man möchte ja auch nett sein zu den Kollegen. Und es gibt so eine Stelle, wo ich zum Beispiel dir, Felix, einen Ton gebe. Und wenn ich da eben so ein bisschen zu sehr nach unten oder oben absacke, dann ist das ganze nächste Stück, das von dir mit dem Ton, der von mir gegeben wurde, beginnt höher oder tiefer. Also man hat sozusagen, sehr viel der Aufmerksamkeit bewegt sich dahin, einfach eben die Intonation zu halten, was, wenn man eine große Begleitung, also ein großes Orchester oder Instrumente hat, einfach weniger. Das ist, was da relevant ist. Da muss man sauber singen, aber man hört es mehr oder weniger. Hier muss man wirklich sehen, okay, immer stimmt das noch irgendwie? Und also viel mehr Aufmerksamkeit geht dahin.
Aber dafür muss man einfach mehr gemeinsam das proben, immer einsingen, aussingen. Und das ist genau, was anders macht, ja.
Und dann kommt diese Muscle Memory noch dazu dabei, ja, genau. Weil wenn wir so viel mal wiederholen und unsere Kehle gewöhnt sich an die Intonation sozusagen, genau. Dann kommt plötzlich auch die richtige Intonation draus, ja. ohne nachzudenken. Auch.
Und ein Unterschied vielleicht zur klassischen Rolleneinstudierung, wo man mit Orchester oder Ähnliches singt, ist, dass man nicht nur sich Gedanken über die Rolle in der Geschichte Gedanken machen muss, sondern auch, was ist meine Rolle in diesem Ensemblestück. Zwar ist diese Oper ohne Orchester, aber die Stimmen übernehmen dann die Rollen der klassischen Orchesterstimmen. Mal müssen Trompeten imitiert werden oder
sehr oft
oder andere Instrumente. Oder ist meine Stimme die Stimme, die den Beat gibt? Oder ähnliche Dinge, die dann auch sehr wichtig sind, dass man sich da Gedanken macht, um den Kolleginnen zu helfen. Und da muss man dann auch flexibel sein.
Was ich zum Beispiel ganz, und das finde ich sehr spannend im Vergleich zu anderer, gerade anderer zeitgenössischer Musik, wo ich einen ganz großen Mehrwert in der A Cappella-Operette, die wir machen, sehe, weil wir eben auch kein Dirigat haben. Wir machen das alles gemeinsam. Ist, dass man ganz bei sich und ganz im Ensemble ist. Gerade bei komplexen zeitgenössischen Stücken mit vielen Taktwechseln ist doch immer eine gewisse Aufmerksamkeit auch im Außen, im Kontakt mit dem Dirigenten, der Dirigentin. Und dass wir hier die ganze Zeit als Ensemble agieren und gemeinschaftlich fühlen müssen, gemeinschaftlich unseren Weg finden müssen, das ist was ganz Besonderes, was, glaube ich, auch eine ganz tolle Energie gibt.
Danke, dass du das aufgegriffen hast, Felix, weil das wäre natürlich auch noch eine Frage gewesen, wie ihr durch diesen Abend kommt. Ihr organisiert euch sozusagen selbst auf der Bühne. Ihr bekommt keine Einsätze, also es gibt kein Dirigat. Jetzt kommt vielleicht noch ein bisschen der Raum dazu. Harald, du hast gesagt, Oper im Museum, der Vortragssaal im MAG ist natürlich eine spezielle Location. Und ohne den Podcast jetzt mit Regie und Bühnenbild viel vorwegzunehmen, aber ihr habt ja auch eine 360-Grad-Bühne. Ist das auch was Besonderes oder ist das eher mittlerweile Alltag für euch? Es gibt ja viele unterschiedliche Bühnensituationen und das Guckkastentheater hat sich ja auch ein bisschen ausgespielt. Erlebt ihr das oft? Ist das schwierig?
Also ich denke, es ist gerade bei zeitgenössischen Musiktheater oder auch bei klassischen Opern, die neue Formate ausprobieren, kommt es schon sehr oft vor, dass das Publikum mal vor einem ist, mal hinter einem, mal auf einmal ganz, ganz nah. Aber das ist auch immer wieder anders, was aber einen auch wiederum mehr Freiheit gibt zum Experimentieren und einen Sinn gibt für Offenheit, weil man immer im Hinterkopf haben muss, ich möchte jetzt zu den Leuten senden, aber nicht nur zu denen, die vor mir sind, sondern auch zu denen, die hinter mir sind. Und da muss man dann Wege finden, sodass alle gleichberechtigt werden im Publikum. Ich denke, das ist auf jeden Fall für die Performer und Performerinnen immer eine tolle Erfahrung, aber auch für das Publikum selber. Auch gerade in diesen Formaten kommt das Publikum den DarstellerInnen so nah wie nie, auch gerade, weil es auch keinen Orchestergraben gibt, der die Schauspielfläche abtrennt von der Zuschauerfläche. Und gerade hier können auch vielleicht die Zuschauerfläche Teil der Schauspielfläche werden.
Wir wollen nicht zu viel verraten, dass unser liebes Publikum ja durchaus aufgefordert wird, Dinge zu tun. Aber das verraten wir jetzt noch nicht, was das sein wird.
Aber auf jeden Fall, jeder wird einen Blick kriegen, mindestens.
Ja. Jeder wird ein perfekter Ort.
Ein perfekter Ort. Wir freuen uns. Wir haben jetzt über die A Cappella-Sache gesprochen, die natürlich sehr herausfordernd ist. Und jetzt möchte ich noch über eine andere Spezifikation sprechen, und zwar über die Spezifikation Operette. Weil Operette ist ja Fluch und Segen gleichzeitig. Operette hat einen wahnsinnig schlechten Ruf ganz oft. Oskar Strasznoy hat sich Witold Gombrowicz' Drama Operetka von 1966 zur Basis des Librettos genommen. Und Gombrowicz selbst hat ja die Operette als eine der perfektesten Theaterformen überhaupt bezeichnet. Und Oskar Strasznoy hat das natürlich in Geschichte übernommen und hat dieses Stück selber Operette genannt. Und weil ich vorhin schon das Ensemble angesprochen habe, Operetten sind meistens Ensemblestücke und jetzt weiß ich von euch allen, dass ihr nicht nur im zeitgenössischen Genre, sondern auch in unterschiedlichen Genres unterwegs seid. Wie erlebt ihr dieses Stück als Operette? Ist es für euch eine Operette oder ist es so, dass man die Noten aufschlägt und sieht, ah, das ist eine Operette? Was macht für euch dieses Operettige abseits von Champagnerlaune, Walzerklängen, Wiener Schmäh? Was macht für euch das Stück operettig?
Mich erinnert mehr das Stück an eine französische Operette anstatt eine österreichische Operette. Genau wegen diesen ein bisschen vielleicht offensichtlicher politischer Konnotationen, sowie auch ein bisschen an die Groteske. Bei der Wiener Operette ist ja klar, ein bisschen funktioniert, okay, das Politisierung des Stücks ist ja generellerweise in einer Operette ziemlich stark. Aber in der französischen Operette finde ich es ein bisschen, dass man ein bisschen mehr so kratzen sollte, wenn man kommt zu solchen Informationen. Und genau bei diesem Stück sehe ich mich genau sowas.
Diese A Cappella-Operette ist für mich natürlich eine Operette, weil es einfach super lustig ist. Dadurch aber in einem Humor der Absurdität, was auch durch die A Cappella-Form kommt, weil in der normalen Oper oder Operette gibt es meistens ein instrumentales Vorspiel und dann singen die Personen auf einmal Texte auf der Bühne. Hier gibt es entweder ein Vorspiel durch merkwürdigen Lauten oder man wird sofort in eine Szene geworfen, was es so voller überraschender Momente und teilweise Slapstick-artigen Situationen kommt. Ob die Operette die perfekte Form ist, weiß ich nicht. Was ist perfekt? Auch gerade im Musiker, wenn es eine perfekte Form gibt, warum, dann würde jeder Komponist, jede Komponistin natürlich immer nur die perfekte Form machen. Aber ich denke, das Interessante kommt dadurch, dass Formen aufgebrochen werden und dann auf einmal was Unerwartetes passiert, was dann interessant wird und neugierig macht. Und das macht gerade den Reiz, glaube ich, bei dieser zeitgenössischen Operette aus, wo auch ganz wenig Dreivierteltakte vorkommen, nicht so viele Walzer. Also da gibt es so viele Taktwechsel, zwar gibt ganz viele ganz klar populäre Stile oder ähnliches, aber es ist auf jeden Fall was anderes.
Und es wird getanzt. Es wird getanzt und das erfahren wir erst am Samstag.
Okay. Ja, ich tue mich ja tatsächlich ein bisschen schwer mit dem Begriff Operette, beziehungsweise für mich ist es nicht so eindeutig. Ich fand das spannend, was ihr gesagt habt. Harald, ich habe da noch überlegt, warum ist es keine Opera buffa, warum ist es vielleicht eher eine Operette? Ich denke, formalistisch ist das vielleicht nicht ganz so eindeutig. Klar, wir haben auch Sprechtexte drin. Es ist wahnsinnig skurril. Ich habe lustigerweise vor nicht allzu langer Zeit eine zeitgenössische Uraufführung einer Operette gemacht. Das war was völlig anderes. Das war vielleicht mehr im klassischen Sinne einer Operette, aber Oskar Strauss Neu, den wir auch in der Neuen Oper ja gerade letztes Jahr schon mal hatten, hat einen ganz fantastischen Humor und auch einen ganz scharfen Blick, habe ich das Gefühl, auf die Texte, die er benutzt. Ich weiß auch gar nicht, ob Operette so strikt gemeint ist wie jetzt eine Wiener oder eine französische Operette oder ob nicht auch schon in dem Titel irgendwie vielleicht ein Spiel drinsteckt. Da weißt du, vielleicht hast du ihn dazu ja befragt. Vielleicht
weißt du da mehr zu. Noch nicht, werde ich aber tun. Ich verspreche es euch. Was ich sehr operettisch von Anfang an fand, ist gerade dieser Ensemble-Charakter. Weil wir steigen ja ein und jetzt können wir vielleicht auch ein bisschen in die Handlung einsteigen. Also es dreht sich ja alles um den 17-jährigen Witold, der steht im Zentrum, der barfuß durchs Leben geht oder zumindest gehen möchte. Vielleicht kommen wir da auch noch gleich darauf, warum das so ist. Er wird von seinen Eltern und von seinen drei Geschwistern ja sehr drangsaliert. Am Abend vor der avisierten Reifeprüfung wird er verspottet und geprüft und auch angeklagt. Und Witold weigert sich ja, diese Rolle anzunehmen, die ihm seine Familie aufdrücken muss. Und das ist für mich dieses Ensemble gegen einen. Das war für mich von Anfang an der Moment, der mich an sehr viele Operetten erinnert hat. Die große, bitterböse Meute auf eine arme Person, die sich fast kaum wehren kann. Und eben in dieser Geschichte wird dieses familiäre Wohnzimmer immer zur größeren Bühne und zur größeren Bühne. Und Witold flüchtet sich ja ein bisschen in seine eigene Welt. Und Johannes, jetzt schaue ich dich die ganze Zeit schon an, da du Witold spielst. Kannst du uns vielleicht einen kleinen Einblick geben, wie Witold diese ganze Familie wahrnimmt? Wie erlebt Witold seine Welt?
Ich zögere insofern ein bisschen mit der Frage, weil das ja, also das hat verschiedene Schichten, weil es ja eben so eine historische Figur ist, die selber das auch noch geschrieben hat, dieses Stück, also wonach die Operette nachempfunden hat. Das heißt also, wie er es tatsächlich erlebt hat damals, versucht er uns nahezulegen. Das ist schon mal durch die erste Brille. Das andere wäre jetzt sozusagen, wie wird es jeweils interpretiert? Also wir haben auch alle schon gesehen, die Operette wurde auch vorher schon gemacht und wir haben andere gesehen und da ist das vollkommen unterschiedlich. Also meine persönliche Herangehensweise ist doch einfach sehr stark, also gerade bei diesen ganzen Szenen, die sich eben um dieses Drehen, was du gesagt hast, also das, da ist es auch das, was erstmal sozusagen etabliert wird, dieses Bild Witold gegen die anderen, das ist extrem stark. Also das, da ist es wie ein Wust, der auf ihn einströmt die ganze Zeit, also regelrecht gewaltsam wird die Familie immer wieder, macht sich über ihn lustig und will ihn nicht so sein lassen, wie er ist und so weiter. Also das sind ja alles Dinge, die wir kennen und die sind hier extrem überspitzt. Und das ist fast schon so stark, dass es ein bisschen schwer ist, sozusagen darin dann als Witold sozusagen zu sehen, bin ich wirklich völlig draußen? Also bin ich wirklich so komplett, habe ich überhaupt gar keine Verbindung mehr zur Welt? Oder bin ich eigentlich derjenige, der die Verbindung zur Welt hat? Und diese Familie ist eher das Absurde. Und weil das auch so stark überzeichnet ist sozusagen, ist das hier, finde ich, genau eigentlich die, also aus meiner Witold-Sicht sozusagen, die interessante Perspektive. Sind die eigentlich komisch oder ich? Und ja, das ist sozusagen das, wo sich dann das alles im Nachhinein entwickelt, ja.
Was sagen denn die anderen? Also wenn ich jetzt, Ekaterina, du sitzt hier neben mir, Wenn ich mir denke, du bist die Mutter, der Bub will aber unbedingt barfuß sein. Wie findest du das als Mutter? Würde man dann als Mutter nicht eher sagen, naja gut, Bub, wenn du halt unbedingt barfuß sein möchtest, dann sei barfuß.
Die Mutter, die ich jetzt spiele, sie kümmert nur um sich selbst. Sie ist ganz hypochondrisch und denkt nur, oh Gott, ich will nicht krank werden. Und Bub interessiert überhaupt nicht, glaube ich. Also ich darf endlich eine Drama Queen auf der Bühne zu spielen. Ja, das macht Spaß. Aber sie kümmert nicht sich wirklich um die Kinder, glaube ich. Also sehe ich das.
Und warum hat der Rest der Familie eigentlich sowas dagegen, dass Witold barfuß sein möchte?
Ja, ich denke, es geht eben genau um diese, was Johannes schon angesprochen hat, um die Frage nach Anpassung, nach die Frage nach Formen, in die man hineingezwungen wird, vielleicht auch von der Gesellschaft. Und da ist auch, ich finde das spannend, dass du das Barfuß so oft erwähnt hast, weil für mich war das nie der zentrale Punkt in diesem Stück eigentlich, diese Barfüßigkeit. Die war nur ein Aspekt einer sehr vielschichtigen Fragestellung dessen, was ist normal und was ist nicht normal und was machen die scheinbar normalen mit denen, die nicht normal sind oder sich nicht an die Normalität, die suggerierte, anpassen wollen. Und ich denke, das ist das auch bei Gombrowicz, glaube ich, in seinem Werken immer wieder die Frage, was sind Kontexte, in denen wir sind und in denen wir leben und was spielen wir für Rollen in diesen Kontexten, so wie wir also als Ensemble. Witold bleibt, also ist irgendwie zum größten Teil Witold und wir ändern aber immer wieder auch irgendwie die Masken. Dann sind wir Staatsanwälte oder Richter oder Lehrer, Lehrerinnen, nein, Lehrer in dem Fall, Klassenkameradinnen, aber sind halt trotzdem irgendwie gleich. Und das finde ich eigentlich sehr spannend an dem Stück.
Ja. Zum Thema Barfüßigkeit möchte ich mich nochmal auf einen kleinen Begriff beziehen, den Felix auch erwähnt hat, zwar zur Normalität. Die Frage ist, was ist normal? Auch das bezieht sich auf den Kontext immer. Normal ist ja eigentlich, der Mensch ist nackt geboren und hat von Natur aus, ist immer barfuß gelaufen. Aber in der Gesellschaft hat sich dann irgendwann eingebürgert, ja, man läuft mit Schuhen, am besten mit guten Schuhen, auch je nach Anlass mit ganz bestimmten Schuhen. Und die Rolle des Vaters zum Beispiel, der ein Mann ist, der für strenge Ordnung steht und für Ansehen in der Gesellschaft, für ihn gehört es ziemt sich halt nicht, es macht man halt nicht, barfuß durch die Gegend zu laufen.
Und dann kommt es, dass ihr, also die Familie, verwandelt sich und Witold verwandelt sich ja auch oder verwandelt sich nicht, sondern denkt sich in historische Figuren hinein. Wie passiert das? Ändert ihr tatsächlich den Charakter oder wie darf ich mir das vorstellen?
Also ich denke, das, was uns das Libretto vorgibt und wie es auch komponiert ist, ist es so, dass die Figur, die sich dann in die historische Figur sozusagen verwandelt, eigentlich die gleichen Charakterzüge aufweist.
Oder mindestens ähnlich.
Ja.
Also werdet ihr dann genau zu diesen Figuren, weil diese historischen Persönlichkeiten die deckungsgleichen Eigenschaften haben wie die Familienmitglieder?
Vielleicht wird ja auch andersrum ein Schuh draus. Es gibt die gleichen Charaktere in jedwedem Kontext. Mhm. Also nicht, wir haben jetzt die Person ausgesucht, weil die gleich sind wie die Familienmitglieder, sondern es sind diese Stereotype, in Anführungszeichen, die da in der Familie repräsentiert werden, und die finden wir auch in ganz vielen anderen Kontexten. Wir finden diese Stereotypen in der Schule, wir finden sie in der Politik, wir finden sie ja, in der Familie oder in einer Musterungskommission.
Ja, und in diesem Sinne auch, also muss ich auch nochmal sagen, also die Familie selber ist ja auch, das sind ja auch historische Personen. Also die sind ja die wirklichen Geschwister von und Eltern von Witold Komprowitsch. Und genau wie du sagst, also darum geht es, dass dieselben Personen in anderen Kontexten gezeigt werden. Das ist natürlich eine Vereinfachung auf eine Weise, die auch notwendig ist, um das Stück zusammenzuhalten. Aber sie zeigt eben so schön Makro- und Mikrostrukturen. Also eben im Kleinen, wie es im ganz Kleinen dann so wie im ganz Großen gehen kann. Und das Ganze hat ja auch dann nochmal diese Kriegsthematik mit drin. Sogar offensiv wird die immer wieder, den Leuten vor die Nase gehalten.
Genau, wir befinden uns ja dann eigentlich kurz vor dem Ersten Weltkrieg, oder? Mit Zar Nikolaus II. Und Wilhelm II.
Was ich mich gefragt habe, schon wenn ich das allererste Mal die Noten gesehen habe, gelesen habe, das Libretto und so weiter, bei mir war die Frage, sind ja die Rollen des Vaters, Mutter, Brüder und der Schwester eigentlich, sind das die Personen oder sind die einfach nur gezeigt durch eine Brille von Witold selbst? Und das ist ein Moment, wo ich mich immer frage, okay, ist das wirklich tatsächlich das Charakter oder die Energie von dieser Person oder nimmt der Witold diese Person so vor? Oder?
Aber inwieweit ist das relevant, Valentina?
Ich denke, es ist ganz relevant, weil auch um das Publikum, wenn man sich identifiziert mit den Menschen, die auf der Bühne was spielen oder eine Rolle spielen, weil mindestens tue ich es immer so, wenn ich im Theater gehe, ich versuche mich mit Rollen zu identifizieren. Und wenn ich über sowas, so ein Stück von Publikumsseite sehen würde, würde ich mich schon fragen, okay, ist das wirklich tatsächlich die Rolle oder ist das eine Rolle gesehen durch die Augen von einer anderen Person?
Ich glaube, das ist so eine Sender-Empfänger-Geschichte.
Und wie das ja auch grundsätzlich so ist, insofern auch der Titel eben sehr witzig, auch bei Geschichtsschreibung, die ja immer, egal was sie ist, subjektiv passiert. Und hier eben aus den Augen, er kann seine Familie eben so darstellen, wie er sie wahrgenommen hat, oder er kann es sogar noch überzeichnen. Genauso werden Geschichtsbücher geschrieben.
Wie endet denn das Stück?
Dürfen wir das jetzt schon vorwegnehmen?
Dafür sollten Sie alle kommen und schauen, wie das endet.
Ja, eine sehr interessante Frage.
Aber diesmal wird es anders.
Nein, aber eine ernsthafte Frage. Gibt es sowas wie ein Ende des Stücks? Weil, was ich jetzt ja auch schon ein bisschen herausgehört habe mit diesen Stereotypen, wirkliche Entwicklungen in den Figuren, spricht man ja sehr oft. In Podcasts und Publikumsgesprächen spricht man immer über die Entwicklung der Figuren. Die gibt's hier nicht oder entwickelt sich irgendwas?
Also ich würde schon sagen, der Witold entwickelt sich ziemlich.
Das wollte ich dich stark. Ja, entwickelt sich Witold.
Denn Rest bleibt in der Geschichte.
Ja, es ist ein bisschen schwierig zu sagen, ob er sich entwickelt in der Tat, weil also er macht viel durch und es wird erst auch erst immer etabliert, mit was für Problemen er zu kämpfen hat. Aber er hat natürlich sehr viel produktives Potenzial, wie auch destruktives. Aber er ist der Außenseiter, er ist der Individualist. Das heißt, er hinterfragt Dinge, er geht auf den Grund der Dinge. Und ich finde eben so interessant, auch so schön, dass das dann hier eben so gewendet wird, dass er eigentlich derjenige ist, der dann gerne den Ausbruch des Ersten Weltkriegs verhindern würde. Und zwar, indem er mit den Leuten spricht und deeskaliert. Und in diesem Sinne ist sozusagen dieses, was man sonst immer so sagt, also Geschichte ist eine Gegenwartswissenschaft, dieses Stück Geschichte ist ein Gegenwartsstück, also absolut.
Aber das ist interessant, was du sagst, dass er verhindern möchte, dass der Erste Weltkrieg ausbricht, denn er denkt sich ja in eine andere Figur hinein. Er hat ja erst diese Schuldgefühle, denn er denkt sich ja hinein, dass er eigentlich der Auslöser sein könnte, indem er den Thronfolger in Sarajevo erschießt.
Ganz genau. Das ist die andere Seite der Medaille. Der Individualist kann natürlich in jede Seite sich entwickeln. Ne? Auch so zum Beispiel wie narzisstische Persönlichkeiten oft wichtige Personen ergreifen, weil sie auch sehr initiativ sind, sehr anders, nicht verstanden werden von Leuten. Und sie können sowohl produktives wie auch destruktives Potenzial haben. Und bei ihm weiß man nicht so ganz genau. Es ist ja vielleicht auch alles nur eine Fantasie von ihm. Schön ist aber, dass er spricht im Stück alle Dimensionen an. Also es kann seine persönliche Geschichte sein, er hat etwas kaputt gemacht oder er möchte etwas heilen. Es kann aber auch eben tatsächlich diese historische Dimension haben, weil Witold macht schon klar, dass er über Dinge nachdenkt, dass er Dinge hinterfragt und nicht einfach ja sozusagen mit dem Leben schwimmt, ne, was eben die Familie ihm immer gerne sagen möchte. Das möchte er so nicht. Und ja, deshalb ist es einfach sozusagen, es reizt wirklich das ganze Potenzial eines Menschen aus, der nicht mit dem Strom schwimmen möchte.
Warum sollte man sich Geschichte von der Neuen Oper Wien jetzt auf keinen Fall entgehen lassen?
Oh, ich denke, viele werden sich selbst in bestimmten Rollen finden, hundertprozentig.
Meinst du, es ist so entlarvend, das Stück?
Absolut.
Ob das jetzt was Gutes ist?
Doch. Vielleicht wird man verstehen, okay, jetzt sehe ich mich auf der Bühne und will ich tatsächlich sowas nochmal machen in meinem echten Leben? Vielleicht nicht, vielleicht doch, vielleicht ein bisschen stärker. Aber ich denke, es ist tatsächlich ein Selbsterkennungsmoment.
Sollen wir die Leute einladen?
Ja, kommst doch einfach und schaut.
Ah, sicher. Es wird sehr lustig.
Also ich danke euch recht herzlich, dass ihr euch nach der Probe eben Zeit genommen habt, um mir hier Rede und Antwort zu stehen. Premiere ist am 16. September im MAG. Alle weiteren Informationen und Tickets finden Sie natürlich wie immer auf der Website. Danke fürs Zuhören. Danke an euch alle. Toi, toi, toi für den 16. September und für alle weiteren 4 Vorstellungen. Und ich sage auf Wiederhören bei den Klangreisen, dem Podcast der Neuen Oper Wien.